Herzlich willkommen zur digitalen Einführung zu Gott ist nicht schüchtern. Mein Name ist Petra Schiller, ich bin leitende Dramaturgin am ETH Hoffmann Theater.
Und ich bin Sonja Honold, Dramaturgieassistentin.
Gott ist nicht schüchtern ist der dritte Roman der Autorin Olga Krasnova und wurde für Bamberg von Regisseurin und Intendantin Sibylle Broll-Pape für die Bühne adaptiert.
»2011. Damaskus ist eine lebendige Stadt mit gentrifizierten Wohnvierteln, einem pulsierenden Kultur- und Nachtleben voller Geschichte und Superlativen. Menschen demonstrieren friedlich für Reformen und demokratische Werte. Als vor beinahe 11 Jahren die Proteste gegen Assads autokratisches Regime begannen, hätte sich wohl niemand vorstellen können, dass Syrien wenig später in Schutt und Asche gelegt und aus dem sogenannten arabischen Frühling ein langer Winter werden würde. Viele wähnten die Freiheit zum Greifen nah. Alles schien möglich. Es herrschte eine Stimmung, die von Hoffnung und Aufbruch getragen war.
Die ersten Slogans in Dahaya und Damaskus, Hama und Homs, waren keineswegs revolutionär. Es ging um Reformen, um ein Ende der Korruption, um die Aufhebung des Ausnahmezustands, der in Syrien seit fast 50 Jahren andauerte. Die Forderung nach dem Abtritt Assads wurde anfangs nicht gebrüllt, sondern gesungen. »Komm schon, Bashar, hau endlich ab«, lautete der Refrain eines Protestlieds. Geschrieben hatte es Ibrahim Kaschusch. Das Lied wurde zu einer landesweiten Hymne.
In dieser Situation beginnt die Geschichte von Amal, Yusuf und Hamoudi. Ihre Generation ist die erste, die nichts außer der totalen Herrschaft des Assad-Regimes kennt, das wie eine gottgegebene Ordnung auftritt. Mehr noch, Bashar al-Assad ist größer als Gott, zumindest suggeriert dies seine Omnipräsenz, und sei es in Form von Porträts, die in jedem Winkel des Landes hängen, wie Vogelscheuchen, die die Menschen ängstigen und vertreiben sollen, so heißt es im Roman.
Hamoudi hat soeben seine Ausbildung zum Schönheitschirurgen in Paris abgeschlossen. Durch einen absurden Zufall, durch bürokratische Willkür, gerät er in die Situation, sich mit der Revolution auseinandersetzen zu müssen. Amal ist Schauspielstudentin und hat gerade ihre erste Hauptrolle in einer Telenovela gespielt. »Die Gesellschaft könnte sich neu organisieren, demokratisch, wir könnten lernen«, sagt sie zu ihrem Vater. Dieser wirft ihr vor, sie sei naiv. Amal jedenfalls entscheidet sich, dem Weg der Revolution konsequent zu folgen. Dabei verliebt sie sich in Yusuf, einen Regiestudenten der renommierten Hochschule für darstellende Künste in Damaskus.
Hamoudi, Amal und Yusuf. Sie alle werden auf unterschiedliche Art und Weise in die bis heute andauernde Gewaltspirale hineingezogen, müssen nach und nach ihre Gewissheiten, Vorstellungen und Träume überdenken und der neuen Situation anpassen. Wir erleben Figuren in einem vertrauten Alltag, gemeinsames Kochen, romantische Verabredungen und anstrengende Familienfeiern. Ein Alltag, in dem plötzlich ein Scharfschütze auf Amals Terrasse steht und fragt, ob er zwischendurch ihre Toilette benutzen könne, in den sich irgendwann die Notwendigkeit einer Entscheidung hineindrängt. Will und kann ich hier leben? Es sind privilegierte junge Menschen aus der gehobenen Mittelschicht, im Fall von Amal sogar mit weitreichenden familiären Beziehungen in Regierungskreise hinein. Ein Status, der sie nicht davor bewahrt, von einem Tag auf den anderen alles zu verlieren, was ihr bisheriges Leben ausgemacht hat.
Wo und wann begann die Revolution? Vielleicht schon im Februar 2011 in Damaskus, als ein Polizist einem Passanten ins Gesicht schlägt und sich die Umstehenden spontan zu einem Sit-in entschließen? Am 15. Februar sprühen Teenager 2 Graffitis auf eine Mauer in Dahaya, welche übersetzt »Du bist dran, Doktor« und »Nieder mit dir, Assad« bedeuteten. Mit Doktor war Assad gemeint, der vor seiner Präsidentschaft als Augenarzt gearbeitet hatte. Schulkinder wurden verhört, um die Namen der Urheber der Graffitis in Erfahrung zu bringen, welche anschließend verhaftet und gefoltert wurden. So gehen erst die Familien, dann Hunderte, dann Tausende Bürger auf die Straße. Das Regime lässt die Schüler frei, verspricht weniger Korruption, schickt gleichzeitig Panzer und Scharfschützen nach Dahaya, Homs und Hama. Anfang Mai wird in Dahaya ein weiterer Schüler verhaftet und den Eltern seine Leiche zurückgebracht. Statt zu schweigen, veröffentlicht die Familie ein Video, das die Folterspuren des 13-Jährigen zeigt. Hämatome, Brandwunden, zertrümmerte Kniescheiben, gebrochener Kiefer, abgeschnittene Genitalien. Spätestens jetzt weiß jeder, mit diesem Regime ist nicht zu verhandeln.
Über 1000 Menschen hatten die Sicherheitskräfte in den ersten 5 Monaten des Protestes ermordet. Tausende saßen in Haft, Städte waren von Armeen abgeriegelt, der Protest wurde in den Staatsmedien als Terrorismus denunziert. Anfang Juli 2011 singt Ibrahim Kaschouch sein Protestlied vor hunderttausenden Menschen in der Stadt Hama. Wenige Tage später wird seine Leiche entdeckt, laut Augenzeugen mit durchgeschnittener Kehle und herausgerissenen Stimmbändern. Eine unmissverständliche Botschaft. Kurz darauf stürmen in Idlib erstmals Demonstranten ein Polizeigebäude, von dem aus am Tag zuvor auf einen Trauerzug geschossen wurde, und plündern das Waffendepot. Am 29. Juli 2011 wird die Freie Syrische Armee gegründet. Ihre Reihen füllen sich auch mit Überläufern aus Assads Militär. Dessen Sturz, so glaubt die Freie Syrische Armee, ist nur eine Frage der Zeit. Ein grausamer Irrtum.
Gott ist nicht schüchtern, handelt vom Glauben an Veränderung, vom Anspruch auf Freiheit und den legitimen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner, ein autokratisches System. Und es geht um Erfahrung politischer Verfolgung, Vertreibung, Flucht und Verlust. Diese Erfahrungen sind nicht neu, sagt die Autorin Olga Krasnova. Nur dass es in den 30er und 40er Jahren vor allem Flüchtlinge aus Deutschland waren, die anderswo um Aufnahme baten. Ihr Text lehnt sich an die literarische Tradition der deutschen Exilliteratur an. Es gibt Szenen, die direkt auf Anna Segers oder Erich Maria Remarque verweisen. Geschrieben von einer Autorin, deren jüdische Großmutter mit 14 Jahren vor den Nationalsozialisten aus Weißrussland fliehen musste, bis ihr Weg sie irgendwann nach Aserbaidschan führte. Als die Lage dort immer desolater wurde, gelang es Krasnovas Eltern, als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland zu kommen. Olga Krasnova war damals 11 Jahre alt.
Seit knapp 11 Jahren nun hören und lesen wir über Krieg, Zerstörung und Menschen, die in Flüchtlingslagern ausharren. Menschen, hinter denen Geschichten stecken, die unsere eigenen sein könnten. Dabei haben wir möglicherweise fast vergessen, worum es ursprünglich ging. Um das Erlangen von Rechten, die bei uns gelten, in anderen Teilen der Welt allerdings keine Bedeutung haben. Um das Privileg, freie Lebensentscheidungen treffen zu können. Olga Krasnova zeigt anhand der Biografien ihrer Hauptfiguren, wie aus den Demonstrationen, die zu ihrem Beginn noch von großen Hoffnungen geprägt sind, ein Krieg entsteht, wie die zukunftsträchtigen Leben Hamoudis, Amals und Yusufs zu Fluchtbiografien werden und holt damit eine ferne Nachrichtenwelt auf eindringliche Weise in unser Vorstellungsvermögen. Die Autorin hat dafür sorgfältig recherchiert. Die Ereignisse, die sie in ihrem Roman beschreibt, hätten genau so passieren können oder sind es sogar. Nur die Struktur, die Figuren und die Perspektive sind literarisch.
Die internationale Staatengemeinschaft ringt seit Jahren um eine politische Lösung des Konflikts. Über 100.000 Menschen wurden bis 2020 von Assad festgenommen und sind nicht wieder aufgetaucht. Der Foltertod von Zehntausenden ist bewiesen. Unzählige ZivilistInnen sind gestorben bei Giftgasangriffen, bei Attacken auf Wohnviertel und gezielten Angriffen auf Spitäler. 12 bis 14 Millionen Menschen wurden zu Flüchtlingen gemacht.
Bis Dezember 2019 haben 790.000 SyrerInnen den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer oder über Land nach Deutschland überlebt. Die erste Anlaufstelle in Bamberg für Geflüchtete ist das Ankerzentrum. Es ist eine von 8 bundesweiten Aufnahmestellen. Am Rand von Bamberg, auf dem ehemaligen US-Gelände, sind alle notwendigen Behörden für einen Asylantrag gebündelt, um so eine schnellere Bearbeitung der Anträge zu ermöglichen. Im Dezember 2021 lebten dort 1.285 BewohnerInnen. Dabei kann es durchaus bis zu einem Jahr dauern, bis eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt wird. Auch werden die Personen, sobald ihr Status anerkannt wurde, in Oberfranken verteilt und bleiben nicht in Bamberg. Bleibeberechtigte Menschen, die in Bamberg leben, sind bereits seit 3 bis 4 Jahren hier. Sie sind in Wohnungen untergebracht, die überall in der Stadt verteilt sind. Knapp 900 SyrerInnen leben so in Bamberg. Hamoudi, Amal und Youssef könnten eine oder einer von ihnen sein.